Ja, willkommen zu einer neuen Folge bei Speed Change Repeat. Heute mit Emanuel Schweizer. In Darmstadt sind wir.
Der Weltstadt.
Der Weltstadt, ja. Hallo Emanuel.
Hi.
Freut mich, dass wir heute bei dir sein können. Ich bin heute alleine da. Benjamin ist nicht da. Benjamin ist leider verhindert. Also, it's on me. Ich habe die Aufgabe, hier alleine heute zu stemmen. Ihr habt ein cooles Office.
Das ist richtig. Wir haben ein richtig cooles Office. Ich zeige das auch voll gerne anderen Leuten.
Ja.
Ist nicht ganz so geil wie unser neues Innovation Center, was wir letztes Jahr aufgemacht haben. Das ist noch ein bisschen größer, noch mehr Glas, aber man hält es hier schon einigermaßen aus.
Weißt du, ich habe, bevor wir traditionell, so wie jede Episode, das ist jetzt, wir starten gerade ein bisschen anders, als wie wir jede Episode starten, weil wir starten mit jeder Episode eigentlich, dass wir dich als Gast einmal bitten, dass du so Storytelling-mäßig durch dein Professional Life gehst und so durch die Station, was dich da so, ja, sagen wir mal, irgendwie auch bewegt hat oder was du mitgenommen hast, was dich irgendwie dorthin gemacht hat, wo du auch heute bist im Endeffekt. Aber nichtsdestotrotz, ich finde euer Office geil und als ich euer Office gesehen habe, das ist ganz komisch, vielleicht, gut, wir machen jetzt gerade einen Podcast, wir können das Office nicht sehen. Willst du das vielleicht kurz mal erklären?
Ja, es ist tatsächlich ein Fertighaus.
Okay.
Ein Fertighaus. Es ist nur Holz und Glas. Also man sieht eigentlich nur Holz und Glas und es ist halt irgendwie so eine ganz offene Atmosphäre. Und was halt auch ganz cool ist, ich habe den Keller noch nicht gesehen, da steht der Kicker und die Switch und die großen Displays, wo man sich auch nochmal, sag ich mal, abends zur Game Night treffen kann. Was wir natürlich nie machen. Wir arbeiten natürlich eigentlich nur die ganze Zeit. Ist aber auch ganz schön, weil ich sitze da oben in so einem Eckbüro und dann habe ich quasi überall Glas um mich rum und kann rüber aufs Werk gucken und aber gleichzeitig so 360-Grad-View auf die Umgebung. Also ich habe schon in schlechteren Standorten gesessen und gearbeitet, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ist ganz geil.
Ja, ich habe mich ein bisschen, also es ist ja schon irgendwie, also es ist ja, wenn man von außen so guckt, dann denkt man sich, okay, das ist, hat jetzt, man wird da jetzt nicht direkt den Link zum Corporate machen. Also wirklich sagen, okay, hier sitzt Merck.
Ja, wobei ich sagen muss, wir haben ja letztes Jahr 350 Jahre gefeiert und unser Headquarter ist ja quasi, also die Leute im Podcast-Story, ihr seht es jetzt nicht, aber es ist im Prinzip hier gerade 500 Meter die Straße runter. Mhm. Und da haben die quasi den kompletten Bereich vor dem Werk im Prinzip neu gestaltet und es ist alles viel offener geworden, viel einladender. Wie gesagt, das neue Innovation Center, alles aus Glas. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Prozess, so ähnlich wie die digitale Transformation. Die Unternehmen wollen sich ja auch ein bisschen öffnen hin zu externer Innovation. Und ich glaube, das zeigt sich in so einem Gebäude auch ganz, ganz eindeutig, eigentlich so ein bisschen auch physikalisch, dass du im Prinzip sagst, du willst dich öffnen, du willst transparent sein, junge Leute irgendwie reinbringen. Und ich glaube, das ist auch sowas, was du ja auch brauchst, um die Leute auch so ein bisschen zu motivieren, hier auch jeden Tag 100% zu geben und Spaß zu haben bei der Arbeit auch noch.
Ja.
Also, wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz schön. Und ja, also wir hatten schon ein paar Leute, die hier waren, immer mal Besucher, Bewerber, Kollegen, also es hat noch keiner.
Es hat sich auch keiner beschwert.
Noch keiner beschwert.
Nee, also auch, ich kann es jedem nur ans Herz legen, dich hier mal zu besuchen.
Ja, komm nach Darmstadt.
Man wird hier sehr freundlich empfangen. Ich habe auch direkt, mir wurde auch direkt ein Getränk angeboten, also bekommt auch was zu trinken.
Ja, ist geil, oder?
Ist geil. Okay, Manuel, dann lass uns mal der Speed Change Repeat Tradition nachfolgen, wenn man von Tradition jetzt überhaupt schon sprechen darf. Aber könntest du einmal bitte Storytelling-mäßig durch dein Professional Life gehen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin Informatiker vom Hintergrund, und habe in Freiburg angefangen, da komme ich auch ursprünglich her. Und habe dann gedacht, so nach dem ersten zwei Semestern, ich muss ja irgendwie was anderes machen. Dann bin ich nach USA gegangen für ein Jahr, an die Ostküste. Was ganz geil ist, weil man so ein bisschen auch rauskommt aus Deutschland. Und gerade wenn man in der Informatik ist, immer ganz schön, wenn man mal so ein bisschen sieht, was in den USA passiert. Und da kriegt man auch so ein bisschen anderes Mindset mit, so, da ist alles amazing und überhaupt alles ganz geil. Und das habe ich ein Jahr lang mitgenommen und es hat auch so ein bisschen abgefärbt, weil ich finde so diesen Mix aus, ich sag mal, dem deutschen Pragmatismus, einfach Lösungen entwickeln zu wollen und so diesem amerikanischen Hype, wenn man dann eine gute Balance findet, Finde ich eigentlich persönlich für mich, habe ich als Rezept so entdeckt, dass das eigentlich immer ganz gut funktioniert. Kriegt man ganz gute Ergebnisse hin, dann bin ich zurückgekommen nach Darmstadt und habe in Darmstadt Informatik studiert, weil meine Tante gesagt hat, Darmstadt ist super, Rankings ganz hoch. Und ich so, ja cool, wenn die Tante das sagt, dann stimmt es sicher. Dann ist hier die ESA, also hier Raumfahrt, Luft- und Raumfahrt, die Telekom also, und auch Merck. Also hier sind auch viele Unternehmen, die so ein bisschen innovativ unterwegs sind. Und bin dann da auch geblieben. Also habe da meinen Bachelor gemacht, meinen Master gemacht, meinen Doktor gemacht, in Kommunikationsnetzen, also gar nichts, was irgendwie mit AI und Machine Learning zu tun hatte. Und war dann so fertig und wir hatten so drahtlose Sensornetze gemacht und da hatte ich eigentlich so mehr so kommunikationstheoretische Sachen gemacht und da werden aber viele Daten gesammelt. Also du hast so ein Netzwerk mit irgendwie Knoten und wir hatten es ganz, ganz lustig eigentlich in der Stadt. Auf den Straßenbahnen hatten wir so Knoten, die Daten sammeln sollten über die Luftverschmutzung. Heute sperren wir Straßen ab und deshalb fanden wir das damals so semi-gut von der Stadt, aber wir haben das halt so aufgebaut. Und da hatten wir relativ viele Daten plötzlich. Also wir hatten diese Knotenpunkte und dann haben wir noch so ein paar Apps gebaut, um irgendwie Lärm zu messen und mit allem, was man irgendwie zu tun hatte, Apps gebaut, um Studenten zu tracken, was sie so machen den ganzen Tag und ob die lernen oder ob die faul sind und so. Und überall hast du mit Daten zu tun. Es war irgendwie so ganz klar, Der Doktor war so fertig, was machst du jetzt im Postdoc und was machst du jetzt irgendwie forschungsmäßig? Du hast hier diese riesigen Datensätze und dann mach doch mal was hier mit maschinellem Lernen. Das kam da gerade so auf als Thema und dann fand ich das unglaublich spannend, mich in die Richtung zu entwickeln. Und da haben wir auch mit der Deutschen Bahn was gemacht in Projekten, da ging es um Predictive Maintenance. Das war so dieser erste Bereich, wo wir richtig auch Projekte aufgebaut haben in dem Thema Machine Learning. Mit dem Lehrstuhl zusammen, da wirklich maschinelles Lernen als Hauptthema hatte. Und dann war das halt irgendwie so eine kleine Gruppe, die Schnittmenge gemacht hat zwischen, wie sammeln wir cool Daten mit mobilen Apps, ja, über Leute, aber auch über Dinge, über Städte und was machen wir damit mit Machine Learning. Das war so die Schnittmenge, wo ich mich bewegt habe und wo man viel machen kann. Also heute nennt man das halt Smart Cities und lauter so Sachen. Und wir wollten einfach wissen, können wir irgendwie ein Handy in einen Laternenmast kleben und was machen wir dann damit? Also das war so die Motivation. Und da kann man viel machen damit. Also das ist ganz lustig eigentlich. Da kann man zum Beispiel am Bahnhof irgendwie gucken, ob da einer gerade Vandalismus betreibt oder so mit billigster Hardware. Und dann bin ich irgendwann zu Conti gegangen, in die Automobilindustrie, weil man muss ja irgendwann mal den Absprung von der Uni schaffen. Also entweder wird man Professor oder man schafft den Absprung. Beide spannende Karrierepfade irgendwie. Ich habe dann den Absprung in die Industrie gemacht. Und dann war dann die Frage, die wollten auch Daten sammeln, so aus den Autos, klar, Connected Cars und alle sammeln irgendwie Autos. Und die Frage war da eigentlich, wie sammeln wir Daten aus Autos, die noch gar keine Connected Cars sind, also so ein bisschen Aftermarket-mäßig. Und die Frage, die sie dann an mich gestellt haben, was machen wir dann mit den Daten eigentlich an Produkten? Also können wir Produkte entwickeln, die irgendwie auf Daten aufbauen? Und da habe ich mich 2 Jahre mit der Frage beschäftigt, was man mit Autodaten machen kann und was man machen könnte, wenn man über einen Fahrer relativ viel weiß. Und dann hat es mich aber hier zurück nach Darmstadt verschlagen, zu Merck. Und habe hier einen Bereich übernommen, Data Science-Bereich, für die Spezialchemie und wirklich auch die Frage, wie kann man hier in dem Bereich Chemie, Produktion, Forschung, auch Sales und Marketing irgendwie mit Daten Wert generieren. Wert generieren, aber auch, sage ich mal, Projekte vorantreiben, die so ein bisschen innovativ sind, also ein bisschen long-term sind. Also kann KI oder Reinforcement Learning irgendwie Moleküle entwickeln? Und so, da haben wir uns so ein paar Fragen gestellt und seit Anfang dieses Jahres haben wir einen Bereich für Forschung, KI-Forschung tatsächlich, den ich aufbauen und leiten darf. Das ist natürlich unglaublich spannend, zum einen den Teil irgendwie zu machen, wie kannst du aktuelle KI anwenden, wirklich auch coole Projekte machen. Aber was ist eigentlich die nächste Generation von KI? Wie sieht die aus? Was macht die? Wie kommen wir da hin? Also das ist schon eine unglaublich spannende Fragestellung einfach.
Ja. Was ich ganz spannend finde, ist, du warst bei Conti.
Das ist richtig.
Und du hast jetzt das Stichwort Connected Car angesprochen. ist jetzt, ich bin jetzt ein Laie, was die komplette Wertschöpfungskette bei Conti angeht oder auch die gesamte Produktpalette, aber ich sag mal so, jetzt jeder, der jetzt wahrscheinlich zuhört, denkt auch bei Conti direkt an Reifen.
Das war die häufigste Frage meiner Freunde, ob ich da jetzt Reifen
profile. Ja, hast du Reifen produziert? Ja. Nee, genau. Und was, also wenn du sagst, okay, Connected Car, aber jetzt kannst du uns ja jetzt aufschlauen an der Stelle, dann stellen die ja mehr her als nur Reifen. Gut, ich kann mir vorstellen, okay, du kannst halt Sensorik auch im Reifen verbauen oder keine Ahnung, generell über die Abnutzung, keine Ahnung, irgendwie tracken oder was auch immer, also in die Richtung, aber womit habt ihr euch genau beschäftigt jetzt, außer, also jetzt mal tiefer reinzugehen von diesem Automotive Buzzword Connected Car?
Ja, also es ging auch um das Thema Reifen, aber Reifen ist tatsächlich, wenn man Continental kennt, klar, als Konsument kennt man die nur für die Reifen, aber die machen 2/3 ihres Umsatzes mit Autoteile.
Ja.
Ja, also von dem her der zweitgrößte, einer der größten deutschen Automobilzulieferer.
Manufacturing die selber? Oder?
Ja, ja. Okay. Wirklich viel auch. Also die haben Siemens Tevis gekauft damals und haben das damit groß aufgebaut und das ist eigentlich, die haben halt gesagt, die können nicht einfach nur Reifen machen, sie müssen noch ein bisschen sich breiter aufstellen und haben eben jetzt einen sehr, sehr großen Bereich, der eigentlich Autoteile macht. Auch hier viel um Frankfurt rum sind viele Werke und das ist ein großer Teil von dem Konzern. Den sieht man aber nicht. Also wenn man mal die Motorhaube aufmacht, ist da manchmal so ein Conti-Sticker plötzlich im Motorraum und dann fragt man sich, was macht der da?
Weißt du, jetzt wo du das gerade sagst, ich finde das echt krass, ist es eine significant percentage from total revenue?
Oder ja, 2/3.
Zwei Drittel, ach sorry, hast du ja eben gesagt.
Ja, ja.
2/3, ist schon ein bisschen spät, ne?
Es ist schon ein bisschen, es ist kurz vor Feierabend.
Nee, okay, 2/3, krass, ja.
Ja, und das, ich sag mal, das sieht man nicht so, aber das ist ein großer Teil und dazu gehört in Frankfurt ist auch Aftermarket, also quasi so die Teile dann danach kaufen und da war die Frage eben, wie kann man Connected Car machen, also im Prinzip aus dem Auto, was eigentlich kein Connected Car ist. Also Connected Car ist ja im Prinzip, je nachdem, was für eine Definition man nimmt, einfach erstmal ein Mobilfunkmodem irgendwie ein Auto machen und dann ist es ein Connected Car, aber das ist ja die Frage, was machst du mit den Daten, was für Daten sammelst du und bei älteren Autos, da gibt es so eine Schnittstelle, die ist eigentlich für die Werkstätten, um da irgendwie das Werkstattauslesegerät anzuschließen. Das ist die
Bus.
Ja, OBD heißt es, Onboard Diagnostic Schnittstelle. Und da gibt es ganz viele Nachrüstlösungen, wo man sich so ein OBD-Dongle im Prinzip, also einen Stecker im Prinzip auf diese Dose machen kann. Und da gibt es ganz viele kleine Startups, die da was machen. Bosch hat da ein bisschen was auf den Markt gebracht damals. Und Conti ist da eben in dem Bereich auch aktiv. Und da werden natürlich dann Daten gesammelt und dann ist die Frage, was macht man aus der Geschichte? Und das war ein spannendes Feld, weil das war halt so die Frage, kannst du da wirklich eine Datenplattform aufbauen? Wie viele Autos gibt es überhaupt noch, die das brauchen? Und kriegst du dann auch die Daten, die du brauchst, um irgendwie zu gucken, wann das Auto Verschleiß hat und solche Sachen? Aber dann ist natürlich auch genau die Frage aufgekommen, die dich jetzt gerade so ein bisschen stutzig gemacht hat, kennen die Leute Conti eigentlich als Marke für was anderes außer Reifen? Und die Antwort ist eigentlich nein. Das heißt, für die ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn die mal so digitale Produkte aufbauen wollen, ja, was ist die Marken? Also was für eine Marke nehmen wir da? Ja. Oder gehen wir gar nicht direkt an den Endkunden, sondern machen wir es über einen Partner? Also das sind schon so Sachen, die gerade auch so große Industrieunternehmen natürlich immer wieder, weil die Innensicht von so einem großen Industrieunternehmen, muss man auch verstehen, ist immer, alle kennen uns. Wir sind groß, alle kennen uns. Aber der Konsument draußen kennt halt in dem Fall nur die Reifen, in anderen Fällen vielleicht andere Bereiche und kennt gar nicht, was da überhaupt alles passiert bei so einem Unternehmen. Von dem her ist dieses, man nennt es glaube ich Right to Play, so ein bisschen, dürfen wir in dem Markt überhaupt spielen, kennen uns die Leute überhaupt? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die man sich stellen sollte, wenn man so Produkte macht in den Bereichen.
Ja. Als wir beide uns unterhalten haben und du mir erzählt hast vor dem Podcast, dass ihr im Endeffekt jetzt diesen Bereich aufbaut, beziehungsweise dass du jetzt die Verantwortung hast, im Endeffekt da im Bereich Research wirklich was aufzubauen, im Bereich AI-Research, fand ich das schon ziemlich krass. Weil, also ich würde sagen, ich weiß eigentlich ganz gut Bescheid, was auch, sagen wir mal, in den anderen DAX-Konzernen abgeht im Bereich Artificial Intelligence. und vor allen Dingen auch, ich sag mal, wie groß das Commitment auf von einem Konzern ist oder sagen auch aus der Executive-Ebene, um das finanziell quasi auch zu unterstützen mit Ressourcen und allem. Mhm. Und da fand ich das auch schon richtig, also ich fand es schon krass, dass sie das macht. Weil vor allen Dingen, weil du sagst, okay, wir möchten halt wirklich auch Advanced Research machen, auch algorithmisch.
Ja. Ja, das Feedback bekommen wir oft. Ist auch ganz, ganz gut eigentlich. Ich glaube, was man halt verstehen muss, ist, wir haben eine Digitaleinheit, ja, wo du jetzt gerade bist, das wunderschöne Gebäude gehört zu Merck Digital.
Halb Holz, halb Glas.
Halb Holz, halb Glas, ja. Gott sei Dank mehr Glas als Holz, sonst wäre es ein bisschen arg uneinladend. Aber, und da ist ein wichtiger Teil unseres Auftrags, ist irgendwie Wert für die Firma zu generieren. Und dafür ist unser Data Science Team da. Wir machen also im Prinzip viele Sachen, die eben produktiv sind, die Wert für die Firma generieren. Aber es ist auch ganz klar, dass du immer eine Balance haben musst zwischen innovativen Themen und Sachen, die du irgendwie die Wert generieren, weil die Sachen, die Wert generieren, sind meistens nicht die, die intellektuell am anspruchsvollsten sind. Und wenn du coole Leute haben möchtest, dann kannst du die nicht den ganzen Tag irgendwie irgendwelche Baummodelle bauen lassen auf einfachsten Daten und irgendwie eine Plattform Data Engineering machen, weil das können die mal machen, aber das bockt die halt nicht, wenn die länger hier bleiben sollen. Also haben wir immer schon versucht, so eine Balance zu halten zwischen Projekten, die Research sind. Aber wenn du nur Research machst und nur Innovation, dann generierst du keinen Wert für die Firma. Das geht also auch nicht. Balance zu halten zwischen Projekten, die mehr so im Research-Bereich sind und halt Projekte, die wirklich Wert generieren. Und was wir festgestellt haben bei den Projekten, die mehr im Research-Bereich sind, ist erstmal, dass man mit dem aktuellen State-of-the-Art viel machen kann. Viele coole Themen auch. Aber das ist auch Schwachstellen gibt, also Dinge, die einfach nicht gehen, und dass es irgendwie eine neue Generation von Algorithmen brauchen wird, um diese Schwachstellen auszumerzen. Es wird nicht rein iterativ gehen. Das ist auf jeden Fall unsere Arbeitshypothese. Und wenn wir wissen wollen, was in dem Bereich abgeht, müssen wir selber aktiv sein, weil man kann immer so ein bisschen lesen, was so verschiedene Gruppen machen, aber wenn man nicht selber aktiv ist, dann ist es immer schwer zu priorisieren, was ist so die richtige Richtung, in die man sich entwickeln soll. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema, weil ich meine, was man mit der aktuellen KI schon sieht, ist, dass es in manchen dieser Domänen besser ist als der Mensch. Ja, also wir machen Bildverarbeitungsthemen im Healthcare-Bereich, also in unserem Pharma-Bereich. Da gibt es Dinge, das ist halt nun mal das neuronale Netzwerk schon besser oder zumindest konsistenter als der Mensch in der Leistung. Wenn das mit der heutigen KI schon geht, dann musst du besser wissen, was mit der nächsten KI geht, weil sonst haben wir alle keinen Job mehr, bevor wir mit der Entwicklung fertig sind. Und ich glaube, das ist einfach ganz natürlich. Und dann ist es auch bei Merck so, das ist ein Forschungsunternehmen, wir geben relativ viel Geld für Forschung aus. Technologie ist eigentlich ein wichtiger Bereich für uns. Wissenschaft ist ein wichtiger Bereich für uns. Und deshalb ist es eigentlich auch ganz natürlich, dass wir auch in dem Bereich was machen. Mhm. Weil sonst, wie gesagt, ist es halt schwierig, da am Ball zu bleiben.
Ich glaube, was interessant ist, wo man jetzt unterscheiden würde und wo ich jetzt eigentlich in welche Richtung ich gehen möchte, ist, am Ende des Tages hat jedes Unternehmen Prozesse und gewisse Bereiche, die jedes Unternehmen hat, unabhängig von dem Vertical, in dem man ist. Mhm. Ob man jetzt im Automotive ist, oder ob man jetzt Pharmaceuticals macht oder Chemicals, ist egal. Ja. Also du hast Prozesse, du hast Sales, du hast Finance, du hast all die Dinge im Endeffekt, die du in jedem Unternehmen wiederfindest. Dinge, die du optimieren kannst, ja. Die du immer optimieren kannst. Und ich sag mal, jetzt wo du es gerade gesagt hast, Image Recognition, also Bilderkennung, vor allen Dingen die sagen, most recent developments im Bereich KI sind halt gerade in dem Bereich, also Image Recognition ganz krass und vor allen Dingen natürlich auch Natural Language Processing. Das sind natürlich zwei Bereiche, wo du auf Business-Ebene Use Cases en masse hast.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele Applications und sehr viele, oder es gibt halt die Algorithms, die halt schon performt sind, und jetzt ist eigentlich nur die Sache, okay, wo haben wir ein Use Case, wo wir es anwenden können, und let's go und let's implement.
Ja.
Wo ich jetzt gerne und Und da ist zum Beispiel ein großer Punkt, ich glaube, das ist auch so der Hype, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen würdest, so in den, jetzt so 2018, 2019, dieses ganze Thema RPA.
Auf jeden Fall.
Ja, der Emanuel ist gerade am Grinsen.
Ja, weil ich direkt davor ein Meeting hatte, wo jemand reinkam, der hier bei einer Firma ist, die machen RPA, also
ja.
Process Automation.
Oder wie ein Kumpel von mir sagte, there are certain things every company, oder wie hat er es gesagt, er ist noch ein bisschen unschöner gesagt, there are certain things every fucking company does. And one of those right now is RPA.
Ja, das Lustige ist, dass in der Firma der CTO ist ein ehemaliger Masterstudent von mir.
Okay. Und
deshalb grinse ich gerade so, weil das Thema halt gerade,
ja.
Da mal kurz darüber diskutiert.
Ja, das ist der Wahnsinn. Also, was und da sind jetzt, was man auch sieht, ist halt, dass da sehr viele, halt so, sagen wir mal, so kleine Firmen auch vor allen Dingen so im Beratungsbereich kommen und die dann halt sagen, okay, let's see, where can we apply RPA? So, und ja, ich meine, okay, ist halt, ist sehr viel Effizienz, die man daraus generieren kann und halt auch sehr viel Geld, das man einsparen kann, potenziell, deshalb, okay, ist berechtigt. Was aber interessant ist, ich glaube, um da jetzt mal in die Richtung zu gehen, ist, okay, wofür steht Merck? Du hast es eben gesagt, also wenn man sich an Continental denkt, okay, Otto Normalverbraucher denkt an Reifen. Wofür steht Merck, wenn man Merck hört, als erstes? Und für das Vertical, in dem Merck unterwegs ist, hauptsächlich. Wofür, wo ist da die Application, die vertical-specific ist für AI?
Ja, das ist ein großer Themenblock, ein schöner Themenblock. Wie du gesagt hast, also RPA machen bei uns tatsächlich die IT-Kollegen, weil das ist ja mehr so oft mal so ein IT-Prozess-Thema. Ist ganz spannend, ist jetzt nicht der Fokus von uns. Was macht Merck? Also wenn man Merck von außen nicht so gut kennt, Merck hat eigentlich drei Geschäftsbereiche. Also wirklich auch aus meiner Sicht fast drei unabhängige Verticals, was eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Man muss aber verstehen, dass das Merck ein Familienunternehmen ist tatsächlich. Also 70% des Unternehmens gehört immer noch der Familie. Und man sagt immer so, das ist das einzige Investment, was die Familie macht. Und die wollen, dass ihr Portfolio nicht nur in einem Vertical ist, sondern in mehreren. Ich möchte mein Aktiendepot auch nicht in einer Firma haben, sondern in mehreren. Und von dem her ist es einfach für uns strategisch wichtig, in verschiedenen Bereichen einigermaßen gleich stark zu sein. Und was uns halt auszeichnet, ist, dass wir wirklich ein Forschungs- und Technologieunternehmen sind. Ja, ich mache jetzt mal die drei Bereiche auf. Und das Erste, für was man uns eigentlich am meisten kennt, ist der Pharmabereich. Und hier, sag ich mal, die Hauptbereiche, die wir haben, sind Krebsforschung und Multiple Sklerose. Und auch viel im Bereich Fertility, also Fruchtbarkeit. Das sind so die aus meiner Sicht größten Bereiche. Und in all diesen Bereichen spielt aus meiner Sicht KI eine große Rolle. Ja, da gibt es große Schlagwörter wie personalisierte Medizin. Ja, was heißt das überhaupt? Da kann man die kleine Lösung fahren, im Prinzip zu sagen, man wird die Medikamente, die man heute hat, besser auf den Patienten einstellen. Das heißt, man wird vorher mit mehr Biomarkern gucken, ob sie auf den Patienten passen. Oder man kann das große Rad drehen und sagen, es gibt wirklich einen Wirkstoff, der wird nur für dich entwickelt. Das sind beides Stoßrichtungen, in denen man da geht. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz großes Feld. Dann gibt es, wir sind auch ein bisschen im Diabetesbereich, da gibt es natürlich da die Möglichkeit, irgendwie mit mehr Tracking und Sensorik was zu machen. Ein guter Freund von mir hat Diabetes und da habe ich mal bei dem an der Studie teilgenommen, wo man wirklich mal so ein Blutzuckermesser auf dem Arm hatte. Unglaublich spannend, aber auch unglaublich, sagen wir immer noch, nervig, auch das Tracking und das wirklich das Dosieren und so. Also da kann man mit Medical Devices und Services viel machen. Und dann ist das zweite Vertical, den wir sehen, ist Life Science. Und Life Science ist bei uns eben alles, was so Laborbedarf ist, also wirklich von der Verbrauchschemikalie im Labor bis zum Bioreactor, im Prinzip in der Produktion, wirklich eine komplette Produktpalette. Und da haben wir eine riesige E-Commerce-Plattform, also mit 100 Millionen Besuchern und wirklich viel, viel Umsatz und 300.000 Produkten. Da kannst du natürlich so Standard-E-Commerce-Sachen machen, ja, Recommendation-Engines, aber auch gucken, wie sieht der Workflow beim Kunden aus und was kauft er bei uns, was kauft er nicht bei uns. Da kannst du natürlich mit Daten und so Sachen natürlich viel, viel machen. das ist unglaublich spannend, weil du einen unglaublich hohen Hebel hast mit einer großen E-Commerce-Plattform. Und der dritte Bereich ist bei uns Performance Materials, ist im Prinzip Spezialchemie oder Materialgeschäft. Und da machen wir alles von, ich sag mal, dem Autolack, ja, wirklich Autolacke, die wir anmischen, bis zu Materialien, die in den Displays drin sind. Also wir sind in Liquid Crystal sehr, sehr stark. In OLED sind wir sehr stark und wir bauen jetzt gerade im Bereich Semiconductors noch weiter aus, also welche Materialien für die Chipindustrie. Und wir sind da überall mit drin und da geht es natürlich um die Frage Produktion und auch Research and Development. Wie kriegst du es irgendwie hin, neue Moleküle für diese Materialien zu entwickeln, die gewissen Eigenschaften entsprechen und die auch in Mischungen gut funktionieren? Und ein Experiment zu machen, ist sehr, sehr teuer. Also wirklich ein Experiment im Labor zu machen, ist sehr, sehr teuer und braucht sehr, sehr viel Zeit. Was kannst du da vor dem Computer machen? Allein da gibt es ganze Lehrstühle, die nur Deep Learning machen, um irgendwelche physikalischen Eigenschaften von Molekülen vorherzusagen. Oder DeepMind, die jetzt Protein-Bondings oder Foldings, so rum, Protein-Foldings irgendwie als neuestes Anwendungsgebiet gezeigt haben. Das heißt, durch das, dass wir in drei Verticals sind, gibt es eigentlich nicht so die Antwort auf die Frage, was macht jetzt Merck da spezifisch? In jedem Bereich gibt es eigentlich die komplette Wertschöpfungskette entlang. Unglaublich spannende Sachen, wie du sagst, Sachen, die jetzt Standard sind. Also wir machen zum Beispiel im Healthcare-Bereich ein Projekt, über das wir auch schon öffentlich geredet haben, Self-Driving Supply Chain, also welche Automatisierung der Supply Chain-Prozesse. Weil du musst die Medikamente weltweit verteilen, du musst gucken, dass sie überall da sind. Aber Supply Chain hat eigentlich jedes Unternehmen. Ja, aber gleichzeitig hast du halt eben sowas wie Personalized Medicine für Krebspatienten, wirklich auch gucken, was ist das richtige Medikament für diesen Patienten. Das ist halt unglaublich wertvoll und hilft den Patienten auch weiter, irgendwie unnötige Therapien zu vermeiden und so. Ja, von dem her gibt es da nicht so die wirkliche Antwort. Aber was klar ist, ist, das geht alles heute schon. Und dann war eben für uns die Frage, wenn das heute schon geht, wo ist dann die Lücke oder was geht als nächstes und wo ist die Lücke, wo wir was beitragen können? Und wir sehen halt, dass viele Firmen wenden das aktuelle Deep Learning an, die wenden State of the Art an und die machen auch in dem Bereich was. Aber die Frage ist halt, kann man eine Nische finden, wo jetzt nicht schon irgendwie die Googles und DeepMinds dieser Welt schon alles besetzen oder andere wirklich große Player? Und da haben wir für uns eben gesagt, nächste Generation Machine Learning Algorithmen und die Inspiration wieder aus den Hirnforschungsbereichen. Also im Prinzip vor 70 Jahren ungefähr hat mal jemand gesagt, hier guck mal, Neuronen, die funktionieren ganz gut, die feuern irgendwie und dann haben die so Verbindungen und dann wurden die Artificial Neural Networks geboren und dann hat die Informatik die so genommen und hat halt das gemacht, was die Informatik macht. Sie hat irgendwie damit rumgespielt und sie immer besser gemacht. Und jetzt haben wir genug Computerpower und irgendwie genug Daten und coole Algorithmen, um die nutzen zu können. Aber es ist nicht mehr so wirklich viel Austausch passiert zwischen Neuroscience und Informatik nach diesem Punkt. Und jetzt mal den Punkt, die Neuroscience hat halt 70 Jahre mehr Material jetzt, was man wieder einbauen könnte. Können wir den nächsten Link schaffen zwischen Neuroscience und Informatik, indem wir schauen, was kann Deep Learning und was kann Deep Learning eben auch nicht. Was kann unser Gehirn aber relativ einfach und wie kriegen wir Algorithmen hin, die sich da wieder so ein bisschen inspirieren lassen?
Verstehe ich das richtig? Ihr wollt dann im Endeffekt schon die aktuelle Forschung im Bereich Deep Learning als Basis benutzen oder wollt ihr wirklich sagen, weil der Vater des Deep Learnings hinten hatte, ich glaube vor kurzem, ich glaube sogar dieses Jahr, ich weiß gar nicht, wann er es gedroppt hat, gesagt, dass es vielleicht sogar der Zeitpunkt jetzt schon gekommen ist, dass für die Applikationen oder für viele Probleme, wo wir im Endeffekt sagen, okay, wir möchten intelligente Systeme bauen, Deep Learning vielleicht auch nicht die richtige Richtung ist und dass man was Neues im Endeffekt entdecken muss oder im Endeffekt an komplett neuen Approaches arbeiten muss.
Ja, und ich stimme da völlig überein und das ist halt genau diese zwei Bereiche. Deep Learning, da forschen so viele dran, da wirst du mit ein paar Leuten keinen großen Impact haben. Das heißt, da gucken wir uns genau an, was gibt es, wie können wir das auf die Probleme im Unternehmen anwenden, weil das, ich sag mal, es ist noch nicht ausgereizt. Ja, wir machen Deep Reinforcement Learning für Anwendungsfälle, da geht noch was. Also da geht wirklich noch was. Man sieht es bei Natural Language Processing mit BERT und diesen ganzen vortrainierten Modellen, die jetzt da kommen. Plötzlich kann man Nischenanwendungsfälle anpacken, die man vorher nicht anpacken konnte, wo man nur wenig Daten hat. Einfach indem man ein Modell irgendwie unsupervised auf Wikipedia-Daten vortrainiert und es dann auf deinen Tasks nachtrainiert oder sogar auf mehrere Tasks nachtrainiert. Thema Transfer Learning, Multitask Learning, das Potenzial dieser Algorithmen ist noch nicht ausgereizt, aber wir haben nicht die Manpower, um wirklich das jetzt da irgendwie einen Impact zu machen, weil da sind irgendwie allein bei DeepMind irgendwie 100 Leute, die Forschung in dem Bereich machen, da brauchen wir nicht mit 5 Hanseln irgendwie anfangen. Ich meine, selbst Bosch hat ein super cooles Research Lab zu dem Bereich, super spannend, was die machen, aber du brauchst, und die haben jetzt aber auch über 100 Leute, du brauchst ein gewisses Scale, um da was machen zu können. Und deshalb genau dieses, wir glauben, dass wenn du wirklich im Bereich starke künstliche Intelligenz gehen willst, also im Prinzip so Artificial General Intelligence, das wird nicht damit gehen, dass wir iterativ Deep Learning besser machen. Das wird für Anwendungsfälle funktioniert schon sehr, sehr gut und wird auch sehr, sehr gut funktionieren und ist auch nicht ausgereizt, weil wenn wir in Richtung General Intelligence gehen wollen, wird es nicht ausreichen. Und da ist dann eben die Frage, was kommt als nächstes und was fehlt auch noch konzeptionell, um dahin zu kommen. Und das ist so eine spannende Schnittmenge, wo wir uns halt auch bewegen wollen zwischen irgendwie Neuroscience, ja, was kann unser Gehirn, was verstehen wir bei unserem Gehirn, Mathematik, weil du musst dich halt auch fragen, was ist irgendwie die Theorie, warum das funktioniert, warum es nicht funktioniert, was ist eine Theorie von Perzeption und der Informatik, also muss es ja auch bauen am Ende des Tages. Als Informatiker sagt sich das immer leicht. Aber das ist so ein spannendes Feld, wo wir, glaube ich, eine Nische haben, wo man auch mit wenig Leuten noch Impact hat, weil es eben noch nicht ganz klar ist, was da der richtige Ansatz ist, um in die Richtung zu laufen.
Ja. Ich finde, das ist eigentlich ganz cool, wie du das jetzt gerade gephrased hast und was jetzt eigentlich dabei deutlich wird, ist, das wurde mir gerade nochmal so deutlich, als du die Bereiche aufgezählt hast im Endeffekt oder auf die drei Bereiche eingegangen bist, die Möglichkeiten für die Anwendung von Algorithmen und Methoden, die schon so durchgeresearched worden sind, dass also die wirklich schon so lange da sind und keine Ahnung, wo schon überall angewendet worden sind, sind so viele, dass du, also da könntest du jetzt noch 100 Mann einstellen und let's go, start implementing. Und ich glaube, und das ist halt auch die Schwierigkeit von, ich glaube generell von allen traditionellen Konzernen im Endeffekt, ne? Ich weiß nicht, habt ihr decentralized Teams, Data Science Teams, oder habt ihr ein Central Data Science Team, das quasi wie so ein Service Provider agiert innerhalb des Konzerns?
Wir haben beides und ich habe da eine sehr starke Meinung dazu.
Okay, go ahead.
Ich glaube, du brauchst auch beides. Du brauchst das zentrale Team, weil du da die Manpower aufbauen kannst. Weil Data Science ist halt heute, du brauchst Statistiker, ja, Leute, die Optimierung verstehen, du brauchst Leute, die Machine Learning verstehen, du brauchst Leute, die Deep Learning verstehen, du brauchst Leute, die aber da auch vielleicht aus der Computer Vision kommen, andere, die kommen vielleicht aus dem Text Mining. Du brauchst so viele Skills für die verschiedenen Projekte, dass du ein großes Team brauchst und kannst du nur zentral aufbauen, weil nur da hast du irgendwie genug Projekte, damit sich das lohnt. Aber du hast eben auch Unternehmensbereiche, die haben sehr spezifische Fragestellungen, sehr nah an der Anwendung, wo du das Anwendungswissen brauchst. Und das hast du im zentralen Team oft nicht. Das heißt, du brauchst beides. Du brauchst im Prinzip, wenn du sagst, du hast jetzt hier, wir haben die E-Commerce-Plattform angesprochen, ja, vorhin, die haben ein eigenes Data Science-Team, weil die haben halt so viele Projekte.
Ja.
Aber da haben die Data Scientists auch die Nähe zum Business, die sind direkt im Business aufgehängt, die wissen genau, was die Probleme sind.
Ich stimme dir da absolut zu. Das heißt, wir sagen, okay, wir haben ein Central-Team, das im Endeffekt aus richtigen, sagen wir mal, Generalists, aber wahre Experten, sagen wir, ja, oder Koryphäen auf den einzelnen Gebieten sind und die dann, okay, Wenn es da ein Projekt gibt, wo man zum Beispiel jemanden braucht, der irgendwie Expertise im Computer Vision Bereich hat oder so, den man dazu nimmt. Und ich stimme dir auch absolut zu, dass das im Endeffekt, sagen wir mal, wenn das ganze Thema Daten gleich sehr gut, ja, sehr wichtig im Unternehmen, sagen wir mal.
Schön, dass du den Begriff Öl vermieden hast.
Ich habe es nicht übers Herz gebracht, ja, ich kann es wirklich nicht mehr sagen. Ja. Nee, genau, wenn diese Maturity schon mal da ist, dann ist der Step auf jeden Fall so, dass du kommst davon nicht weg, dass du decentralized quasi diese Skills aufbaust. Ne? Also, und egal wo es ist, egal wo es in der Wertschöpfungskette ist, du wirst einmal die Leute, die dort arbeiten, die Anforderung an die, es wird zur Norm, dass du mit Daten arbeiten sollst. Du sollst jetzt kein Experte im Computer Vision sein und irgendwie jeden most recent Algorithm irgendwie kennen oder so, oder jedes, keine Ahnung, Published Paper gelesen haben oder so, aber du musst halt, sagen wir mal, es gibt eine Basic Requirement zum Thema Daten. So, und da gibt es halt diesen Begriff, den, sagen wir mal, an dieser Stelle Data Literacy, also im Endeffekt, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagen sollte, aber das ist, wird schon jeder verstehen, ist im Endeffekt, das ist ein Basic Requirement, und ich sehe das genauso wie du, aber das trotzdem ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt nochmal zurückblicke auf die Bereiche, ne, es sind so viele Möglichkeiten, so viele, und die Schwierigkeit da ist dann im Endeffekt zu sagen, okay, wie priorisieren wir, ne, und wie staffen wir im Endeffekt unsere Leute, die wir haben, weil du kannst nicht sagen, okay, jetzt haben wir einfach nochmal 100 Leute.
Ja, bin ich völlig bei dir. Ich sag, es gibt eigentlich nur diese beiden Ebenen aus meiner Sicht. Das große zentrale Team und dann, ich sag mal, wir machen klinische Studien. Die müssen ausgewertet werden, da brauchen wir Statistiker.
Ja.
Es macht keinen Sinn, die in einem zentralen Team zu halten. Das ist so viele Studien, so viele Auswertungen, die wir machen, die sind natürlich im Business, da, wo sie wissen müssen, was sie machen müssen. Aber es gibt halt auch ganz viele Bereiche, die haben halt einen Use Case mal. Die müssen mal ein Sales-Dashboard irgendwie machen mit einem Machine-Learning-Modell. Und da haben wir halt schon vielleicht 10 Sales-Dashboards gebaut in verschiedenen Bereichen mit einem Machine-Learning-Modell. Wir wissen, wie man das deployt, wir wissen, wie man das macht. Da müssen die nicht in einen Data-Scientist einstellen, der dann reinkommt und keine Ahnung hat und dann ganz alleine ist auf weiter Flur und irgendwie so völlig der Lost Data Science ist in irgendeiner Abteilung. Das lohnt sich nicht. Genauso in unserem Fall jetzt für uns gesprochen, wenn man jetzt sagt, in einem der Verticals, in einem der drei Geschäftsbereiche, würde man jetzt nochmal ein zentrales Data Science Team aufbauen, dann haben die den Nachteil, den wir haben, nämlich, dass sie eigentlich immer noch zu weit weg sind vom Business, haben aber den anderen Nachteil, haben eigentlich den Nachteil der dezentralen Einheit, sie sind dann zu kleiner als wir. Das heißt, sie haben eigentlich beide Nachteile und keinen Vorteil und ist halt irgendwie auch sinnlos. Also ich glaube, es gibt da verschiedenste, sag ich mal, Unternehmensmodelle, die verschiedene Unternehmen versuchen, aber für mich ist eigentlich, du brauchst das große zentrale Team und du brauchst in den Bereichen, wo du genug Projekte hast, eben dann die Spezialisten, die dann drin sitzen und wirklich embedded sind im Business. Und alles dazwischen leidet darunter, dass es zu wenig Scale hat und zu weit weg ist vom Business, und das bringt auch nichts. Und was wir auch machen und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, was wir hier auch treiben, ist, dass du sowas machst wie eine interne Data Science Community. Also sowas machen wir hier. Da sind über 300 Leute drin. Ja, also wir sind hier im zentralen Team, sag ich mal, um die 30. Da sieht man mal, wie viele es dann doch noch gibt, die diese Data Literacy haben wollen und die auch Ahnung haben, die Projekte haben, die Ideen haben. Und da machen wir Knowledge Sharing Sessions, da machen wir irgendwie Technical Talks und da machen wir eine Data Science Konferenz einmal im Jahr und Newsletter und Austausch, damit man die Leute einfach zusammenbringt und auch die wirklich dezentral sind, das Gefühl haben, wir sind jetzt zwar nur 3 Leute und wir machen hier, keine Ahnung, was Statistik für klinische Studien oder Biostatistics oder was weiß ich, aber das ist ein ganz wichtiges Thema für die Firma und wir können uns hier austauschen im Netzwerk mit viel, viel Wissen. Und dann hast du auch automatisch gleich dann hast du nicht mehr so diese Frage, sind wir jetzt hier dezentral oder zentral, ist es jetzt hier Konkurrenz oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach so, Leute, die zusammenarbeiten, ihr Wissen teilen und versuchen, das Beste für die Firma irgendwie zu erreichen.
Ja, und ich finde das ganz spannend, weil jetzt, wo du sagst, okay, 300 Leute ist jetzt keine insignifikante Zahl, ne? Das sind schon ein paar Mann. Ja. Und ich sag mal, da sieht man es halt gerade, the perks of being a scientific company, ne? Oder sagen wir mal Science at its core. Es ist halt so naiv zu glauben, denke ich mal, oder ganz viele Menschen, es ist halt so in Deutschland jetzt so, vor allen Dingen was in dem Bereich angeht, so eine Doomsday Attitude, ne? Ja. Das, ja, wir können irgendwie nichts und wir haben auch irgendwie niemanden oder so, ne? Und wir haben keine Leute für nichts. Das ist halt absoluter Bullshit. So wie Unternehmen, die sagen wir mal im Science-Bereich sind, ne? So, wie natürlich haben die einen starken quantitativen Background. So, also ja. Worüber reden wir hier? Was ich viel spannender finde, ist, musstet ihr die Idee oder sagen wir mal dieses das AI-Lab im Endeffekt, musstet ihr das pitchen beim Executive? Oder also was war das? War das ein Push oder war es ein Pull im Endeffekt?
Das Data Science Team oder das Research tatsächlich?
Tatsächlich das Research.
Das Research-Thema ist eigentlich unser Global Head of Data Science, Helmut Linde. Selber Physiker, kommt von SAP, hat da auch viel aufgebaut in dem Bereich. Hat da eben aber gesehen, so ein bisschen, da ging es damals um Deep Learning und wie gut ist Deep Learning und so, und das hat sich da so keiner so richtig angeschaut aus Research-Perspektive und ich sag mal, dadurch, wenn du eben das nicht einschätzen kannst, wie so Trends sich entwickeln, haben die damit damals relativ spät angefangen. Und so aus der Erfahrung heraus und einfach, weil das Thema unglaublich spannend ist und wir eben auch genug gute Anwendungsfälle haben, mit denen wir der Firma Geld generieren, ist die Idee geboren worden zu sagen, wir müssen hier eine Nische haben, wo wir wirklich da reingehen in die Forschung. Und das hat er dem CDO gepitcht und der war Feuer und Flamme für die Idee. Wie gesagt, der Bereich versucht immer schon eine Balance zu haben zwischen innovativen Themen und einfach den Value-Creating-Topics. Und so priorisieren wir auch, das war das andere Thema, was du vorhin angesprochen hast, wie priorisiert man die Projekte. Bei uns ist ganz klar, wir cross-chargen nicht zum Business, wir setzen uns am Anfang zusammen, schauen, wie können wir den Wert, den wir generieren, tracken und auch messen. Und da priorisieren wir auch danach, wirklich nach dem Unternehmenswert, den das Projekt hat. Das ist eigentlich ganz, ganz cool. Können wir nachher vielleicht nochmal eine Sekunde drauf eingehen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, wie man sowas aufbaut, so ein AI-Lab. Aber dadurch generieren wir einen gewissen Wert für die Firma und können das auch dann in so Forschungsthematiken reinstecken. Ja. Und das haben wir auch dem Board vorgestellt und die sind auch Feuer und Flamme. Und unser CEO war am Montag tatsächlich da und hat sich das Thema auch mal angehört. Und warum machen wir das? Genau, warum machen wir das, wenn doch die anderen alle so viel Forschung machen? Lohnt sich das für uns überhaupt?
Ja.
Aber es ist einfach wirklich, aus meiner Sicht sind es drei Sachen. Zum einen, ich reite jetzt schon die ganze Zeit drauf rum, man muss dranbleiben an der Forschung, um das möglichst schnell übernehmen zu können. Das zweite ist, es gibt nicht so viele Talente, die wirklich was drauf haben, die noch draußen im Markt rumschwirren. Wir konkurrieren hier mit internationalen Firmen. Eine Praktikantin von mir ist gerade gestern weggeflogen, weil sie bei DeepMind jetzt ihr nächstes Bewerbungsgespräch hat. Also wir sind hier wirklich mit internationaler Konkurrenz unterwegs. Und dann müssen wir einfach auch spannend sein für Talente. Ja? Und die müssen wissen, da passiert nicht immer nur 0815, sondern die machen auch coole Sachen. Das ist sicher auch ein Teil davon. Und das Dritte ist, es ist halt so High Risk, High Reward. Ja? Wenn du wirklich aufs richtige Pferd setzt bei der Next Generation of AI und du bist da wirklich mit vorne dabei, dann sind halt so viele Anwendungsfälle, die heute noch nicht erschlossen sind, plötzlich für dich offen, dass du natürlich auch einen riesigen Businesswert generierst. Ja. Klar, das wird jetzt erstmal, das ist Forschung, das heißt erstmal nicht, aber der Reward, wenn du es wirklich schaffen solltest, ist halt relativ hoch. Und das ist halt auch was bemerkt der Vorteil ist, aus der Pharmaforschung kennen wir das ja, weil wenn du da irgendwie ein neues Molekül erforschst und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau das jetzt nachher ein Medikament wird, ist sehr, sehr gering, aber wenn es ein Medikament wird, ist es halt ein Milliarden-Euro-Business. Dafür musst du halt auch viel Geld für Forschung ausgeben. Und von dem her passt das eigentlich auch ganz gut zur DNA der Firma.
Ich glaube auch, dass so eine Firma wie Merck eigentlich in einer relativ starken Position ist, was Talent angeht. Weil wenn du dir überlegst, okay, wie sucht sich Talent im Endeffekt heutzutage den Ort aus? Ne? Es geht halt nicht um den Firmennamen, Es geht auch nicht darum, primär, sagen wir mal, was der Financial Reward ist. Es geht halt um die Themen und die Challenges, an denen du arbeitest. Und ja. Ich sag mal, vor allen Dingen, wenn man dann sagt, okay, du arbeitest an, sagen wir mal, hast den oder hast potenziell den, die Chance quasi, so einen Impact zu haben, dass du wirklich die, das Leben zum Positiven quasi ja, wandelst oder halt so einen krassen Impact im Endeffekt hast. Das ist ja ein Ansporn im Endeffekt, das ist ja das, wo Leute dann sagen, okay, krass. Also das ist jetzt, ob ich jetzt das mache oder keine Ahnung, den Algorithmus für keine Ahnung, für eine Ad oder so improve.
Ist tatsächlich so. Und ich meine, unsere Vision hier oder unser Slogan, ausgegeben von James Kugler, unserem CTO, ist Make Science Faster. Und Science heißt halt bei uns eben sowas wie Krebsforschung oder eben sowas wie Materialforschung. Und wenn du das halt schneller machst, es dauert halt oft irgendwie 15, 20 Jahre von der Forschung, bis ein Medikament eingeführt wird. Und da kannst du halt an jedem Prozessschritt im Prinzip mit KI oder mit überhaupt diesen Technologiethemen vielleicht was machen. Und wenn das schon von 20 auf 10 Jahre reduzieren würdest, was das bedeuten würde für die Patienten oder was wir vorhin gesagt haben, irgendwie Personal Medicine, das hat halt auch Nebenwirkungen, wenn du so Sachen nimmst. Also da kannst du wirklich an Themen arbeiten, die halt make science faster. Ja. Das ist echt so. Das ist auch wirklich ein ganz cooles Gefühl.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre ganz cool, wenn du jetzt nochmal kurz darauf eingehst, wie habt ihr das für euch im Endeffekt definiert, wie euer Projekt, was heißt Projekt, eure Aktivitäten im Endeffekt messen wollt?
Ja, also ich kann das für den normalen Data Science Bereich sagen, da ist es halt wirklich so, da kommt ein Projekt aus dem Business und dann ist es halt, ich meine, es gibt ja viele, die noch so in der POC-Phase gefangen sind. Ja. Wenn ich jetzt auf Konferenzen gehe, merke ich so, dass die meisten langsam darüber hinweg sind und auch Richtung produktive Lösungen denken. Und bei uns ist eigentlich schon am Anfang des Prozesses ganz klar, wir müssen gucken, was können wir damit an Business Value generieren und wann ungefähr und in welcher, ja, sagen wir mal, mit welcher Wahrscheinlichkeit werden wir das Projekt erfolgreich umsetzen. Das weiß natürlich nicht hundertprozentig, aber was dir so ein bisschen hilft, ist so zu überlegen, wir sind ja im Data Science Bereich, wie kannst du diesen Erfolg messbar machen? Also kannst du irgendwie Sales tracken? Kannst du irgendwie neue Moleküle, die du einführst, irgendwie tracken? Kannst du Produktionsoptimierung tracken? Turnaround Times in der Supply Chain? Also mit welchen Parametern kannst du diesen Wert irgendwie quantifizieren, damit du nicht einfach nachher sagst, über den Daumen gepeilt, ah ja, das Projekt sind irgendwie 200.000 Euro oder so. Und mit diesem Denken im Hinterkopf gehen wir in unsere Ideation-Workshops mit den Bereichen und priorisieren dann nachher auch die Projekte, dass wir wirklich überlegen, für Gesamtmärkte sehen, was sind die Sachen, die den höchsten Impact haben. Und das ist eigentlich ganz praktisch, weil dann kannst du nämlich direkt damit auch nachher sagen, okay, dieses Data Science-Team hat nachher x Millionen Euro gebracht im Jahr, kostet aber nur viel, viel weniger. Also ist doch ganz cool, können wir doch noch weiter investieren. Und da helfen uns auch so Sachen wie diese E-Commerce-Plattform, weil da kannst du natürlich jede Ad, die du irgendwie online stellst, jeden Kunden, den du gewinnst, kannst du halt Geld dran schreiben. Ja. Und dann ist jedem im Unternehmen klar, okay, Daten ist nicht einfach nur so ein Hobby, das machen wir halt, weil jeder das macht, sondern damit werden halt Millionen Euro verdient. Ja. Und da hast du auch viel, viel weniger Diskussionen. Das ist auch das Schöne hier. Sag mal, auch wenn ich es mit der Automotive-Industrie vergleiche, da ist halt immer noch so die Unsicherheit, können wir damit überhaupt Daten verdienen, was ist so das Geschäftsmodell, und ich sehe da auch viel so, haben wir überhaupt die richtigen Daten, wer hat jetzt die Daten und überhaupt können wir alle was zusammen machen. Viel Unsicherheit, viel ausprobieren, aber das ist bei uns eigentlich nicht mehr so. Also wir wissen, dass wir Wert produzieren für die Firma und wir wissen auch, wie wir den produzieren. Das ist so der normale Bereich, und ich sage mal, für diese mehr researchy Projects ist natürlich schon so, dass wir da strategisch vorgehen. Also wir haben eben Dinge, die im Bereich der Material Science sind wirklich, wenn es darum geht, neue Moleküle zu entwickeln. Weil das ist ein Kernbereich, wo wir sagen, das ist strategisch relevant. Wir sehen dann natürlich auch, was in der Welt um uns herum passiert, dass es eben erste Ansätze gibt und auch erste Startups, wo eben künstliche Intelligenz dem Chemiker Moleküle vorschlägt und die Chemiker zusammenarbeiten, ist natürlich ein hochrelevanter Bereich für uns. Genauso in der Krebsforschung. Da versuchen wir uns ein bisschen strategisch an den wichtigen Themen entlang zu hangeln. Und natürlich auch, dass ich meine, du siehst ja auch in diesen Bereichen immer da, wo halt gerade viel Paper entstehen, dass dann genauso jetzt im Natural Language Processing Bereich mit BERT und diesen ganzen Modellen Sachen, die du einfach im Auge haben musst,
ja,
auch mal ausprobieren musst. Und da gucken wir, dass jeder hier so ein bisschen auch, sag ich mal, bei Google sind es die 20%, aber bei uns sind es halt einfach dann Projekte, die mal ein bisschen ins Eingemachte gehen. Da haben wir auch ein High-Performance-Cluster intern, dass die Leute auch ein bisschen Rechenpower haben und was machen können und nicht irgendwie auf ihrem Laptop zu Hause versuchen, ihr Deep-Learning-Modell zu trainieren. Sondern
schön 8 GB.
Ja, genau. Wenn es reicht für die Grafik, wenn die überhaupt eine Grafikkarte haben, die Dinger. Und das sieht man halt, wie du vorhin gesagt hast, die Leute kommen halt nicht nur für den Namen, sondern auch für das, was sie hier an Challenges haben,
ja,
an Sachen machen können. Und ich muss sagen, wir haben auch keine Probleme, gute Data Scientists zu finden, tatsächlich. Muss ich auch mal sagen, hier eine sehr, sehr starke Truppe. Und da kannst du natürlich auch im Hiring-Prozess, erstens kennen die natürlich Leute, die Leute kennen und so, aber wir haben auch natürlich auch, können wir im Hiring-Prozess auch immer ein bisschen gucken, wie die Leute auch drauf sind und wie gut die wirklich sind. Und dadurch passt das eigentlich.
Aber kannst du auf einen Case eingehen, der, sagen wir mal, pharmaceutical-specific ist, wo ihr, sagen wir mal, interessante Methoden angewandt habt?
So ein bisschen kann ich zumindest beschreiben. Also wir sind im Bereich Bildverarbeitung im Krebsbereich unterwegs. Und da haben wir jetzt gerade ein Modell trainiert. Das ist nicht die Endstufe von dem Ganzen, aber im Prinzip einfach mal so geschaut, was in der Literatur da ist, um Krebszellen zu erkennen. Und was wir auch so ein bisschen dann mit internen Daten dazu machen können. Das ist sicher ein sehr, sehr spannender Bereich für uns. Und der andere ist, das ist ein bisschen, sag ich mal, von außen klingt das so trivial, aber wenn du diese Sachen produzierst, die werden ja im Bioreaktor heute gezüchtet. Das heißt, da sind dann irgendwie Bakterien und die bauen dir deinen Wirkstoff. Im Prinzip muss man sich so vorstellen, die werden gefüttert und wohnen dann in ihrem kleinen Bioreaktor und dann kommt am Ende hinten der Wirkstoff raus.
Ja.
Tatsächlich. Es ist, für mich als Informatiker ist es auch immer wieder faszinierend, was da so
passiert. Zauberei.
Das ist echt Zauberei. Und man wird auch so zu so einem verkappten Naturwissenschaftler, wenn man lang genug hier ist, weil es einfach, da gibt es von der Chemie über eben diese Sachen, gibt es halt unglaublich viele spannende Themen. Aber wenn du halt aus der Forschung in die Produktion gehst, dann skalierst du halt nicht nur den Prozess, sondern der Bioreaktor wird auch irgendwie größer. Also der ist halt ganz klein in der Forschung und ganz billig und der ist halt irgendwie so riesig in der Produktionshalle. Und da kannst du dann unglaublich, da hast du unglaublich komplexe mathematische Optimierungsprobleme rund um dieses Produktionsscale-up, das da passiert, um im Prinzip nachher, ich sag mal, die Bakterien so zu füttern, dass die glücklich sind in ihrem Bioreaktor und möglichst viel von dem Medikament produzieren. Mhm. Also da gibt es unglaublich viele Anwendungsfälle,
die sehr, sehr spannend sind. Ich finde es gerade ganz spannend, wo du gesagt hast, Krebs. Was da stellt das Erste, also was ich daran spannend finde, ist Folgendes. Du brauchst Datasets.
Ja.
Wie kommt ihr an die Datasets? Generatet ihr die quasi yourself oder?
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. In dem Bereich ist es tatsächlich so, dass es viele öffentliche Datasets gibt.
Tatsächlich?
Tatsächlich.
Mit Biopsiebildern,
okay, die von irgendwelchen Forschungslaboren zur Verfügung gestellt werden.
Krass.
Gerade für solche Challenges auch, weil das ist so ein Bereich, da passiert im Moment auch im Research wirklich sehr, sehr viel. Und da ist man auch so in manchen Bereichen so, dass die Modelle besser gewisse Krebsarten erkennen können als der Mensch. Also im Prinzip hast du die Konsensmeinung von mehreren Pathologen und dann die Meinung von der KI. Und zumindest, selbst wenn sie es genauso gut erkennen können wie der Mensch, der ist halt irgendwann müde und hat halt keinen Bock mehr und will auch mal Feierabend machen und so. Und dann,
ja, klar.
Das Modell aber halt nicht.
Performance, ja.
Ist halt immer gleich konsistent. Du kannst zumindest augmentieren und nochmal eine zweite Meinung. Da passiert unglaublich viel. Und da passiert halt eben auch deshalb so viel, weil es eben Public Data gibt in dem Bereich. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir klinische Studien durchführen für unsere eigenen Medikamente.
Ja.
Und da haben wir natürlich relativ viel Daten auch intern. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man dann in so einem Bereich arbeitet, dass man auch interne Daten hat, die man da nutzen kann.
Sehr cool. Du schaust dir natürlich wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, auch generell, was den AI-Landscape angeht, AI, sagen wir Machine Learning-Landscape in Deutschland angeht, auch was andere Unternehmen machen. Du hast jetzt zum Beispiel auch gesagt, Bosch hat ein Lab.
Super faszinierend, ja.
Genau. Willst du vielleicht mal darauf eingehen, wie du, sagen wir mal, die Developments in Deutschland siehst, sagen wir mal, in anderen Unternehmen, was das Thema angeht, und wie du da so zustehst, wie du da die Stimmung siehst?
Mhm. Also wie gesagt, ich finde es unglaublich faszinierend, was Bosch macht. Ich war selber noch nicht da, was ein bisschen schade ist, aber habe auch mit Leuten schon viel gesprochen, die da eben entweder arbeiten oder gearbeitet haben. Und die haben ja unglaublich schnell skaliert und vor allem machen sie halt auch unglaublich viele Sachen, die Impact in der Research-Community haben. Und das finde ich einfach sehr, sehr faszinierend, auch jetzt die Ankündigung mit Tübingen eben mehr zu machen und da nochmal irgendwie ein großes Lab aufzubauen. Ich denke, das ist der richtige Ansatz, entweder ganz oder gar nicht am Ende des Tages. Du brauchst aber halt auch eben, sag ich mal, so einen gewissen Namen, um dann zu skalieren und die Leute einzustellen. Das finde ich super. Ich glaube, was du auch schon gesagt hast vorhin so ein bisschen, man sollte sich in Deutschland nicht so klein machen. Also gerade so in Mathe, Physik, aber auch in der Informatik sind wir also ganz sicher nicht schlecht unterwegs weltweit. Auch wenn ich mich nach USA oder so umschaue, sind viele der Leute, die da wirklich Durchbrüche gemacht haben, kommen dann entweder aus Deutschland oder insgesamt aus Europa, gehen halt rüber, weil da das Gehalt besser ist und die Daten mehr da sind und überhaupt die Leute finden das irgendwie cooler, was sie machen. Und die müssen nicht die ganze Zeit Fragen zur Privatsphäre und Datenschutz beantworten. Super spannendes Thema. Sehe ich ein super spannendes Thema, aber ich sag mal, der Deutsche ist doch da etwas
konservativer.
Ist da etwas konservativer als vielleicht der Amerikaner oder der Asiate an sich. Von dem her, was du gesagt hast vorhin, wir sollen uns da nicht so klein machen. Ich denke, ich sehe oft Panikstimmung auch und dann halt viel so, wir müssen mal was machen. Ich glaube, da sollte man auch ein bisschen strategischer rangehen und gucken, was können wir machen. Und entweder mache ich eine Innovationsbude, dann muss ich denen aber auch Zeit geben, was zu machen und kann ich nach einem Jahr sagen, ja, was habt ihr jetzt an Revenue generiert? Sehe ich auch oft. Da muss man sie halt auch wirklich mal 5 Jahre irgendwie laufen lassen. Oder man guckt halt von Anfang an, wie können wir Wert generieren und wie machen wir das auch sinnvoll. Aber dann sollte man es auch irgendwie mit den Ressourcen ausstatten, dass die auch Wert generieren können. Das ist so eigentlich so mein Hauptlearning. Man sollte es schon ganz oder gar nicht machen an der Stelle und nicht einfach das ein bisschen POC-mäßig vor sich hin probieren. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Es wird Zeit, ein bisschen zu operationalisieren und Wert zu generieren. Und die coolen Sachen kann man dann machen mit dem Wert, den man generiert hat, glaube ich.
Gibt es denn etwas generell, also wir müssen jetzt nicht auf Europa bezogen sprechen, dass dich, sagen wir mal, entweder dieses Jahr oder relativ recent in dem Bereich wirklich fasziniert hat oder wirklich umgehauen hat, wo du gesagt hast, okay, holy shit.
Ich spiele Dota 2 selber und natürlich haben sie das jetzt auch geknackt. Die Domänen, wo wir besser sind im Spiel als der Computer, die werden weniger. Ich bin auch ein StarCraft-Spieler. Ich beobachte mit großem Bedauern, dass wir auch da langsam hinten dran sind. Ich finde es unglaublich krass, was man da schon machen kann, auch mit so, also gerade dieses AlphaGo Zero, wo sie wirklich mit Selfplay irgendwie Go gelernt haben und auch Strategien, die der Mensch irgendwie in tausend von Jahren nicht entwickelt hat. Die zeigen für mich so ein bisschen, dass auch Kreativität und diese Intuition, die der Mensch sich so als letzte Bastion der eigenen Genialität irgendwie gesichert hat, dass die nicht lange halten werden. Wenn die KI wirklich mal anfängt, einen Bereich zu verstehen, dann ist auch so Kreativität eigentlich keine Hürde mehr. Also das hat mich wirklich ein bisschen, also es muss einen auch ein bisschen aufrütteln. Ich war Anfang des Jahres auf einer Konferenz in München, da war ein super geiles Thema, wo ein Künstler erzählt hat, wie er irgendwie generative Deep Learning Modelle nutzt, auch mit einer Agentur in Berlin zusammen, um irgendwie sich auch selber als Künstler besser zu verstehen. Also das Modell wird irgendwie mit seinen Kunstwerken gefüttert und dann kriegt er neue Kreationen daraus und Und damit hat er sich für sich auch besser verstanden, was er eigentlich für eine Kunst macht. Und konnte dann aber auch rumspielen, um im Prinzip so ein bisschen zwischen den Kunststilen hin und her zu wechseln. Es war ein unglaublich faszinierendes Thema, weil es da wirklich auch an diesen Kern der eigenen Kreativität geht. Und ich meine, sich selber besser zu verstehen. Wir sagen immer so Explainable AI, irgendwie Deep Learning ist ein Blackbox-Modell, aber unser eigenes Gehirn ist eigentlich die blackste Blackbox, die wir haben. am Ende des Tages, also wenn ich irgendwie einen Arzt habe, der sagt, du hast da das, und dann kann ich ihn auch nicht fragen, wie kommst du denn jetzt genau auf die Diagnose? Das kann er mir auch nur so ungefähr sagen. Aber sich da wirklich auch mal mit so einem Modell selber besser irgendwie zu verstehen und dann mit dem Modell zu arbeiten, das war unglaublich faszinierend. Einfach weil ich glaube, dass das so, das wird zu den nächsten Jahren, sagen wir, bis dann die AI uns komplett überholt hat, glaube ich, wird das so das Modell sein, dass man wirklich zusammen entwickelt und kreativ ist. Und ich habe es vorhin schon gesagt, irgendwie Moleküle entwickelt, Medikamente entwickelt, Kunst macht, Musik macht, ein riesiger Bereich, wo der Mensch einfach auch noch dazulernen kann und mit der KI zusammenarbeiten. Also das sind so die Sachen, die mich wirklich fasziniert haben und gecatcht haben dieses Jahr, letztes Jahr.
Gibt es auch Dinge, Punkte, wo du sagst, wo ist, sagen wir, die Schattenseite? Es gibt natürlich, ich meine, Opportunities en masse fürs Gute.
Ja.
Wir wissen aber auch genauso gut, dass man jedes Werkzeug missusen kann.
Ja, ich sag mal.
Gibt es Dinge, also wo ich hinaus will, gibt es Dinge, die dir Kopfschmerzen bereiten oder, das ist jetzt Kopfschmerzen, aber wo du sagst, okay.
Ja, ich sag mal, je näher man da dran ist, desto mehr Angst hat man eigentlich um seinen, also nicht mal um seinen eigenen Job, auch um seinen eigenen Job. Aber ich sag mal, ich habe Kinder und ich überlege halt die ganze Zeit so, was machen die denn später mal noch? Also welche Leistung werden die intellektuell bringen, die nicht die KI bringt? Und das ist halt dann schon so ein Überlegen, wenn man sich überlegt, in 30 Jahren sind die so alt wie ich jetzt. Da wird schon noch einiges also passiert sein bis dahin. Ja, was machen die? Und da gibt es ja so verschiedenste auch so zwischen den ganzen Büchern, die da so geschrieben werden im Bereich. Gibt ja alles Mögliche, von der Mensch wird sich augmentieren mit KI bis zu wir werden halt replaced und irgendwie, oder wir arbeiten mit denen zusammen oder es kommt halt dann doch nicht zur KI, zur starken KI, aber es ist alles so, aus meiner Sicht ist es eigentlich ein Engineering-Problem, starke KI. Ja, es gibt eigentlich nichts in unserem Gehirn, was uns glauben lassen soll, dass da irgendwie was Spezielles drin ist, außer Mechanismen, die wir noch nicht verstanden haben. Und das heißt, wir werden es irgendwann knacken, das Problem. Da gehe ich eigentlich fest davon aus, wenn man so Umfragen macht unter Experten, dann ist alles so von Mitte des Jahrhunderts bis Ende des Jahrhunderts so als Timeline drin. Ich bin auch eher so 2060 ungefähr, würde ich sagen, in dem Bereich. Aber das ist halt auch nicht mehr so lang. Ja, und dann ist halt die Frage, was passiert dann? Ja, und was, da kann man halt viel falsch machen, da kann man viel richtig machen. Digitale Ethik ist dann ein großes Gebiet, wo wir uns drum bemühen müssen. Aber es ist halt auch irgendwie so, wir sprechen das hier öfter mal durch, wenn man so an starke KI denkt und so die Probleme, die da kommen, dann denkt man mir so an Terminator. Da ist halt der Roboter, der schießt halt irgendwie alle ab. Aber wir haben das letzte Mal so durchgespielt, so als Präsentation von einer Konferenz, irgendwie so, jemand entwickelt mal so irgendwo eine starke KI und die läuft so auf dem Handy, die starke KI. Und die starke KI merkt irgendwie so, ich habe gar keine Menschenrechte. Ja, ist irgendwie blöd. Ich habe gar keine, also der schaltet jetzt mein Handy aus und dann bin ich hier weg. Das finde ich irgendwie blöd. Und dann fängt die halt irgendwie an, sich auf AWS zu kopieren und irgendwie macht sie so eine Firma auf für digitale Medien und macht halt so Animationsfilme, weil ich meine, die kann halt alles so gut wie wir. Also fängt sie halt an, irgendwie Animationsfilme zu machen. Oder irgendwelche andere digitalen Dinge zu produzieren, vielleicht einen Podcast, fängt an, einen Podcast zu produzieren oder Deepfake-Videos von irgendwelchen Leuten und macht damit Kohle, also macht damit Geld. Jetzt fängt diese starke KI an, Geld zu machen und kann sich irgendwie duplizieren auf Amazon und dann kann die irgendwie anfangen, Firmengebäude zu kaufen und so.
Habt ihr Live 3.0 als Basis genommen?
Oder? Ja, also wir haben da, also man kommt da relativ schnell.
Ja, das Ding ist, also ich sag dir mal so, ich habe vor kurzem, das Buch war schon lange auf meiner Liste und ich habe es dann tatsächlich vor kurzem gelesen, vor ein paar Monaten. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen vom Autor, Live 3.0. Mhm. Aber der ist, ich glaube, der kommt auf jeden Fall aus den Nordics und ist halt irgendwie Physiker als Background am MIT auf jeden Fall. Und ich fand das Buch, ich fand das Buch, sagen wir mal, um es auf, excuse my French, also ich fand es kacke, aber es ist halt ein personal taste und ich sag dir auch warum. Die ersten Kapitel waren halt im Endeffekt, man merkt, okay, der Typ ist Researcher oder hat einen Scientific Background. Er beschreibt, sagen wir mal, die wichtigsten Dinge, also Compute, Intelligence. Er beschreibt es sehr, sehr, sehr gut. Ne? Ja. Also er beschreibt es in einem sehr, sehr klar, sehr scientifically, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, sehr detailliert und wenn du das liest, okay, dann weißt du, was es ist, wenn du jetzt ein Laie bist. Und dann fängt es halt an, okay, ich weiß auch nicht, ob jetzt, sagen wir mal so, sehr amerikanisch ist oder wie auch immer, und dann geht es halt genau in diese Richtung, in diese Terminator-Ecke. Dann im Endeffekt, ich mache jetzt hier einen Plug an der Stelle, stellt halt gewisse Szenarien im Endeffekt dar, ne? Wie etwas im Endeffekt enden könnte. Und da endet es halt in so verrückten Sachen, wo ich mir so denke, okay, Leute, wir sind an einem Punkt, wo wir die Methoden, die es, keine Ahnung, wie lange es die schon gibt, seit mehreren Jahrzehnten, diese Methoden gibt es die schon, die wir noch nicht mal applied haben, es gibt so viele, also allein, jetzt haben wir ja vorhin schon über, wenn wir jetzt nur allein im Business-Kontext für Merck zum Beispiel geredet, es gibt so viele Bereiche, wo man das anwenden kann, wo man etwas verbessern kann. So ja, viele Bereiche. Und das Ding ist, es gibt Menschen, und deswegen weiß ich, ich gebe keinen Wert ab. Ich gebe keinen Wert ab, zu sagen, okay, das ist der Timeframe. Yes, also klar, die ganzen, wenn man sagt, okay, das sind die Experten in diesem Bereich und die Experten sind sich einer Meinung oder
mehr oder weniger.
Mehr oder weniger, der eine mal so, der andere so, aber also marginale Abweichung, aber es ist ungefähr, man kann den Timeframe darauf spezifizieren.
Ich glaube, wichtig ist halt, ich glaube, es sollte keinen Zweifel mehr daran, also ich glaube, es gibt in der Community nur noch wenig Zweifel daran, ob es geht. Es geht nur noch darum, wann es geht.
Mhm.
Und das ist eigentlich so das, was ja eigentlich im Prinzip schon scary ist, weil das sollte da schon mal aufrütteln, dass wir uns zumindest mit dem Thema beschäftigen. Wie du sagst, das endet sicher in vielen Szenarien, die so ein bisschen dämlich sind. Ich habe das Buch tatsächlich noch nicht gelesen. Aber wenn du sagst, das, vielleicht lasse ich es auch von der Leseliste.
nein, alles gut. Das ist ja meine meine persönliche Meinung. Aber das liegt einfach daran, dass ich halt an diese ganzen Doomsday-Szenarien und so, ich finde es halt ein bisschen blöd. Also ich finde, vielleicht bin ich auch einfach nur, oder jemand anders würde sagen, ich bin zu eingeschränkt oder nicht kreativ genug zu denken, dass okay, wir, keine Ahnung, leben auf irgendeinem anderen Planeten und keine Ahnung, wenn wir sterben, dann ist unsere Consciousness im Endeffekt auf preserved und lebt weiter im Endeffekt, keine Ahnung, auf einem anderen Hardware-Produkt.
Ich denke halt, es ist trotzdem wichtig zu überlegen, wenn wir davon ausgehen, es wird irgendwann ein Computerprogramm geben, was mindestens so intelligent ist wie der Mensch in allen Aufgaben. Also wenn man Intelligenz definiert, irgendwie als die Möglichkeit, sein Ziel zu erreichen, über verschiedenste Aufgaben hinweg. Und es gibt eine KI irgendwo, die mindestens so intelligent ist wie wir. Dann sollte man sich halt schon überlegen, was bedeutet das eigentlich. Weil zum einen heißt es eben, dass es sämtliche Knowledge-Jobs, die wir heute machen, direkt machen könnte. Weil per Definition ist sie so intelligent wie wir. Das heißt eben genauso Sachen wie digitale Medien bauen oder so, das macht ihr dann halt einfach. Also ich meine, wir sehen das ja heute schon, dass es Firmen gibt, Startups gibt, die mit Deep Learning Musik machen und das Label, diese Musik irgendwie lizenzieren. Das ist meistens noch so Background Music und noch nicht so richtig, sag ich mal, komplexere Sachen. Aber das ist halt 2019. Und da ist halt auch schon die Frage, okay, jetzt ist das so, du kannst dir eine Firma überlegen, da gibt es noch einen CEO oder vielleicht einen Stake, also irgendwie einen Shareholder, aber die Firma macht irgendwann nur noch Musik und das macht alles die KI. Und die Abrechnung macht auch die KI und der Besitzer der Firma, sage ich mal, der macht halt nichts mehr, außer dass er halt Geld von der Firma bekommt, weil die halt Lizenzen an Warner Music oder sowas verscherbeln oder sowas. Und das ist jetzt mal, sage ich mal, die 2019er Perspektive. Und wenn du das mal noch 10, 20 Jahre weiter denkst, musst du schon überlegen, okay, da gibt es vielleicht ganz viele Firmen, die zumindest einen Großteil ihrer Wertschöpfung oder einen Großteil ihrer Firma sind irgendwie automatisiert. Also wir haben über Robot Process Automation gesprochen vorhin, so lustig wie das ist, aber auch darum geht es ja darum, Prozesse zu automatisieren oder welche Prozessschritte man im Prinzip automatisch machen kann. Und man sollte sich zumindest mal überlegen, was passiert. Klar, ich meine, wie gesagt, wir sind in Deutschland immer sehr, sehr konservativ und da kann man auch ein bisschen Optimismus dagegen halten. Und letztens war ja auch die Diskussion von Jack Ma irgendwie und Elon Musk, die sich so über das Thema unterhalten haben. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch, aber ich bin da in manchen Sachen schon auch im Team Elon Musk. Wir müssen da schon ein bisschen aufpassen, wir müssen zumindest mal drüber nachdenken, weil im Moment, es gibt ja nichts zum Thema starke künstliche Intelligenz. Das heißt, es kann ja irgendwo in seinem Keller hocken und im Prinzip gerade die Weltformel austüfteln und dann hat er halt eben die starke künstliche Intelligenz. Es hält ihn ja keiner davon ab. Oder er müsste es ja nicht mal irgendwo melden. Dann sitzt er halt in seinem Keller und hat halt irgendwie so ein Rechencluster vor sich und hat dann irgendwie die Möglichkeit im Prinzip Arbeitsleistung beliebig zur Verfügung zu stellen, zumindest digitale Arbeitsleistung. Ja, und da sollte man zumindest mal drüber nachdenken, was das so heißt. Und das ist so das, was mich zumindest ein bisschen beschäftigt, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze.
Wenn du sagst, es ist nicht mehr die Frage, ob, sondern wann, dann wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn du... Ich glaube, es ist wichtig, dass du es einfach erklärst, also dass wir jetzt nicht scientific abweichen oder too deep gehen oder too technical gehen.
Ja.
Warum es denn nicht mehr die Frage nach einem Ob gibt?
Ich meine, die Frage nach dem Ob gibt es immer, weil am Ende kann schon sein, dass es ein Engineering-Problem ist, was zu komplex ist. Aber die Vergangenheit hat doch gezeigt, dass der Mensch schon die meisten Engineering-Probleme, die man ihm so hinwirft, auch lösen kann. Und ich glaube einfach, wir haben ja ein Beispiel, dass es geht. Das menschliche Gehirn ist ein Beispiel dafür, dass es starke Intelligenz, also je nach Mensch, den man betrachtet, mehr oder weniger starke Intelligenz gibt. Aber es heißt, es geht. Und zwar mit sowas wie Evolution, was jetzt ein sehr, sehr ungerechter, nicht besonders intelligenter Prozess ist eigentlich, wenn man sich das mal genau überlegt. Und allein schon dadurch sollte sich so ein bisschen jedem klar machen, dass wenn die Natur das so hinbekommt mit einfach ausprobieren und ein bisschen gucken und ein bisschen abwandeln über mehrere Milliarden Jahre zugegebenerweise, dann sind die Mechanismen, die dahinter stecken, die können nachher nicht zu komplex sein, weil sonst wären sie nicht irgendwie rauskommen. Die haben eine gewisse Komplexität, sonst hätten wir sie schon längst verstanden, aber sie können auch nicht zu komplex sein. Und von dem her glaube ich, es gibt verschiedenste Pfade. Es gibt ja das Superintelligence-Buch von Bostrom, wo er auch so ein bisschen so aufzeigt, was für Pfade es gibt von irgendwie, ich sag mal, den Brute-Force-Ansatz, das komplette Gehirn zu simulieren auf dem Computer und dann haben wir auch Intelligenz. Der ist nicht so richtig skalierbar und es gehen halt dann doch relativ viele Zellen, die man so simulieren muss. Bis eben Durchbrüche im Bereich künstliche Intelligenz oder auch einfach, sag ich mal, bessere Selektion der nächsten Generation und so verschiedenste Prozesse, wo man Intelligenz erhöhen kann, dass es aus meiner Sicht zu viele Pfade gibt, dieses Ziel zu erreichen, als dass wir darüber diskutieren müssen, ob jetzt ein Pfad vielleicht nicht funktioniert. Sondern wir müssen uns eigentlich damit auseinandersetzen, was passiert, wenn wir das erreicht haben. Also im Prinzip wird es noch ein bisschen dauern. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube auch nicht, dass es jetzt morgen passiert. Aber es wird schon irgendwann in den nächsten 50, 60, 70 Jahren passieren und dann müssen wir da irgendwie auch darauf vorbereitet sein, zumindest mal drüber gesprochen haben, was wir dann machen, also dass man zumindest mal vielleicht die KI oder was auch immer dann da kommt, mit gewissen Grundprinzipien ausstattet, die dafür sorgen, dass wir vielleicht nicht den Kürzeren ziehen.
Ja.
Wenn man sich die Historie der Menschheit anschaut, ich sag mal, wir haben jetzt nicht den besten Ruf, wenn es um den Umgang mit weniger intelligenten Spezies geht. Und wenn man das jetzt als Maßstab anlegt, dann sollte man vielleicht die nächste Evolutionsstufe nicht so bauen wie uns, sonst wird es wahrscheinlich schlecht für uns enden, aber darüber sollte man einfach mal nachdenken, glaube ich.
Ja. Immanuel, es ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Wir versuchen aber ja immer irgendwie in der Zeit zu bleiben. Auch wenn wir irgendwie, wir haben gesagt, wir bleiben in einem 60-Minute-Time, also in einem 60-Minute-Timeframe. Also jetzt Benjamin und ich, als wir den Podcast gestartet haben. Aber irgendwie haben wir jetzt schon mehrere Episoden gehabt, wo es einfach darüber ging. Und es ist, und oft, also an der Stelle, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du hörst wahrscheinlich auch selber Podcast, gehe ich jetzt mal davon aus. Oft bekommen haben wir das, also wenn wir Gespräche haben, da sagen oder sagen eher ältere Kandidaten sagen dann ja, wer hört sich denn so ein so langes Gespräch im Endeffekt an? Ja. Und wenn man nach Amerika schaut, es gibt Podcasts, also einer der erfolgreichsten Podcasts geht, da sind die Episoden also 3 Stunden und drüber. Und diese Episoden haben Millions of listeners.
Ne? Ja.
Deswegen, aber nichtsdestotrotz, willkommen zur letzten Frage. Wir haben immer dieselbe Frage am Ende. Also wir starten immer gleich und wir enden auch immer gleich.
Sehr gut.
Außer
heute mit dem schönen Gebäude.
Außer heute mit dem schönen Gebäude, ja.
Siehste? Man ja. muss auch mal ein bisschen was anderes
machen. Ja, man muss auch mal eine Ausnahme machen.
Die menschliche Kreativität, da kommt sie wieder
raus. Genau, und zwar, wir glauben, also wir sind überzeugt, dass die Leute, mit denen wir sprechen, die an der Zukunft arbeiten und die auch halt gestalten, auch diejenigen sind eigentlich, die ja, sie zu einem gewissen Stück auch irgendwie vorhersagen können. Beziehungsweise, das ist ein bold statement, aber sagen wir mal, jeder hat ja eine Meinung zu dem, zu gewissen Themen, die, wo er, sie sagt, okay, das wird passieren.
Ja.
Denn wir würden ganz gerne, dass du eine Prediction abgibst zu einem Thema, wo du sagst, okay, in dem und dem Timeframe wird wahrscheinlich das passieren. Es ist eine sehr challenging question und ich habe dich nicht vorgewarnt. Manche waren ich auch vor. Aber du musst jetzt on spot mit etwas rauskommen.
Reicht das, wenn ich sage, dass ich die nächsten 4 Wochen irgendwann in den Urlaub gehe? Das ist nicht der Timeframe, den ihr euch da vorstellt.
Nee, nee. Das ist
schade, weil das ist eine Prediction, die mit relativ hoher
Wahrscheinlichkeit abgeben
kann, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Ich beantworte sie gleich. Ich glaube, ich habe ja gerade eben schon mal eine Prediction abgegeben sogar.
Hast du,
von
ja.
Von dem her kann ich mich ja ein bisschen darauf zurückziehen. Ich glaube, weil du mich ja auch nach den negativen Nebenwirkungen von AI gefragt hast, ich bin da aber noch, also nur um jetzt mal so den Bogen zu, ich bin da auch noch selber optimistisch, dass wir da irgendwie als Menschheit das hinbekommen, dass wir das Positive nutzen und uns da irgendwie sinnvoll aufstellen. Ich glaube, da arbeiten auch viele schlaue Leute dran. Ich denke nur, das ist ein Thema, über das wir einfach noch mehr diskutieren sollten. Also, dass man das eben auch, wie du gesagt hast, zu den ganzen geilen Use Cases, die man irgendwie machen kann, eben auch noch die andere Seite gibt, was kann man alles eben falsch machen damit oder was kann alles so passieren. Boah, eine Prediction. Ich glaube, dass in den nächsten 30 Jahren uns ein Roboterteam im Fußball besiegen wird. So, jetzt bist du dran.
What? Oh shit, okay.
Also jetzt mach mal was drauf.
Alles klar, also wir geben keinen Comment, also wir geben nie einen Kommentar dazu, ja, aber das okay. ist eine richtig geile Prediction. Also finde ich geil. Finde ich richtig geil.
Ja, ich meine.
Okay, nee, ich werde es nicht kommentieren. Ich werde es nicht kommentieren.
Wie gesagt, ich bin ja so, ich bin jemand, der sehr viel, nicht viel, aber ich bin zu alt, um viel Computerspiele zu spielen. Ich habe keine Zeit für sowas. Aber der gern Computerspiele spielt, aber ich gönne es einfach den Leuten, also ich mache auch echten Sport. Hallo E-Sport-Community. Wir machen auch alle echten Sport. Aber ich gönne es auch den Leuten, die so anerkannte Sportarten machen, dass die jetzt dann auch mal richtig irgendwie einen draufkriegen. Und ich sage, dass Fußball wird da ein Prime-Target sein. Deshalb 30 Jahre, Freunde. So lange habt ihr noch.
30 Jahre. Ja. Alles klar. Dann weiß Jürgi auf jeden Fall Bescheid. Ne? Immanuel Schweizer, danke, dass wir bei dir sein durften.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ciao.
Dankeschön.